Immer, dass in unserem inneren und äußeren Leben niemals zur Ruhe kommen darf. Weil Gott sich vorgenommen hat, durch den Heiligen Geist so viel zu tun. Er ist ja der Paraklet, der Parakletos. Wir übersetzen das mit Tröster. Und natürlich tröstet der Heilige Geist, weil wir auch manches zu tragen haben in unserem Leben. Der Trost ist nicht unwichtig, aber ein Paraklet ist mehr als ein Tröster. Das ist so eine Art Rechtsbeistand. Also jemand, den ich an meine Seite rufe, weil ich in bestimmten Auseinandersetzungen alleine nicht durchkomme. Wann brauche ich denn einen Rechtsanwalt, wenn ich ein Verfahren am Hals habe? Und der kann Dinge, die ich nicht kann. Deswegen engagiere ich den für mein Interesse. Und der Heilige Geist ist auch so einer, der Dinge kann, die wir nicht können. Ich sage es mal ganz einfach zu Beginn. Und der deswegen an unsere Seite gesandt wurde von Gott, damit die Gottesherrschaft, das Leben aus Gott, unseren Alltag prägt. Und wenn wir uns mal so die Frage stellen, es wird mir doch ein bisschen warm hier bei euch, du hast ein bisschen eingeheizt, wir heizen alle mit. Also, wenn wir uns doch mal die Frage stellen, was denn nun der Heilige Geist macht, dann denke ich zunächst einmal, er operiert auf mindestens 5 Gebieten. Es gibt 5 Gebiete in unserem Leben, wo er wirksam wird, wo wir nicht immer eine genaue Wahrnehmung haben, was gerade abgeht, aber wo er auf alle Fälle handelt. Und wenn ich die 5 Gebiete nenne, dann werdet ihr merken, es geht um Dinge, die sehr viel mit unserem Alltag zu tun haben. Das erste Gebiet ist die Evangelisation. Nummer 1. Was hat der Heilige Geist zu Pfingsten gemacht, als er das erste Mal so ausgegossen wurde, ausgeschüttet wurde über der Gemeinde? Das ist ja interessant, dass wir an dieser Stelle in Apostelgeschichte 2 im Grunde genommen lesen, die Jüngergemeinde, die war so für sich in so einem Obersaal. Da waren die drin und haben da so ganz verstohlen und vielleicht auch anonym und geheim auf den Heiligen Geist gewartet. Aber als er dann kam, hat er diese beschauliche, überschaubare Frömmigkeitsversammlung aufgemischt und hat zunächst mal für eine Kulisse gesorgt. Der kam nämlich nicht geräuschlos auf leisen Sohn, sondern so, hallo, ich bin da. Sondern der hat Krawall gemacht. Da war so ein Rauschen in der Luft, dass viele von den frommen Juden, die sowas kannten, mindestens von den Erzählungen der alten Leute her, aus der jüdischen Geschichte heraus, die wussten, hier offenbart sich Gott. Da gab es also Tausende von Leuten, die mit dem Rauschen, also nicht mit dem Rausch, mit dem Rauschen, was anfangen konnten. Die wussten, hier kommt Gott zu uns. Wir wissen zwar keine Einzelheiten und was der so will, wissen wir schon gar nicht, aber er kommt. Und es ist immer so, wenn der Heilige Geist ein Leben erfüllt, ist das immer ein Kommen Gottes. Ein Kommen vom Himmel. Ein Einbruch der unsichtbaren Welt in unseren Alltag, in unser sichtbares Leben. Und da entstand eine Kulisse, die hatten gar keine Einladezettel erhalten. Die wurden spontan zusammengerufen. Das heißt, das Erste, was der Geist Gottes veranstaltet, als er ausgegossen wurde zu Pfingsten, war, er organisiert sich eine Zuhörerschaft. Er sammelt Leute, denen die Botschaft verkündigt werden kann. Daran wird doch deutlich, wozu er gekommen ist. Er ist gekommen, um das Reich Gottes auszubreiten und nicht nur um die kleine beschauliche Versammlung so da im Obersaal ein bisschen aufzumischen und zu trösten. Das ist nebenbei auch noch mit abgefallen. Aber die Hauptsache war das Ausrufen der Botschaft. Die sprachen plötzlich alle in anderen Sprachen, das haben die noch nie erlebt gehabt, sowas. Übrigens war das in Joel 3 auch gar nicht so direkt angekündigt. Und dann auf einmal erleben sie, wie es Leuten durchs Herz fährt. Das ist auch eine seltsame Formulierung. Es ging ihnen durchs Herz. Wir müssen uns vorstellen, dass die Leute, die da zusammengelaufen sind, plötzlich im Blick auf Gott nicht mehr gleichgültig waren. Es ist ja so, dass das schlimmste Problem ist nicht, dass Leute ungläubig sind oder dass sie von Gott nicht viel wissen. Das Allerschlimmste ist Gleichgültigkeit, wo mir eine Sache nichts bedeutet. Die waren gleichgültig. Nun gibt es auch heute gleichgültige Leute, denen vom Evangelium her eigentlich nicht viel ansteht, die davon nichts erwarten für ihr Leben. Die auf die darauf gar nicht setzen. Und die hat Gott im Auge. Also ich sage es heute mal ganz persönlich, er möchte durch dich die Gleichgültigen erreichen. Das ist die schlimmste Gruppe. Das ist die Gruppe, die am weitesten von Gott weg ist. Die sagen, also hör mal, ich habe kein Problem, mir geht's gut, ich kann meine Angelegenheiten regeln in meinem Leben, es geht ein bisschen was drunter und drüber, das ist ja bei anderen auch so. Also, ich brauche Gott gar nicht. Die Gleichgültigkeit, das hat sogar der Papst eingestanden, als der vor kurzem in Deutschland war. Der hat ja an Luther geschätzt, dass er einen gnädigen Gott suchte. Das heißt, Luther war nicht gleichgültig. Also, das ist eine besondere Finsternis, wenn Leute gleichgültig sind. Manchmal ist auch die Gefahr für eine Gemeinde da, dass sie gleichgültig wird. Gleichgültigkeit ist eine echte, finstere Fessel. Wo der Geist Gottes weht, ist nie Gleichgültigkeit. Da kann es sein, dass Leute Steine nehmen und Jesus steinigen wollen, dass sie gewissermaßen unterwegs sind, um zu stören, aber sie sind nicht gleichgültig. Bei Jesus blieb niemand gleichgültig. Die Leute haben sich bekehrt oder waren gegen ihn. Aber sie blieben nie gleichgültig. Und von den ersten Christen wird gesagt, sie erregten den Erdkreis. Also wo die waren, ist Staub in die Luft gekommen. Aber die Leute blieben nicht gleichgültig. Das Evangelium ist keine Botschaft zum Einschlafen. Und wenn etwas eingeschlafen ist, reden wir von einer Erweckung, die wir brauchen. Erweckung heißt, es erwacht ein Gläubiger vom Schlaf. Von einer Routine, von einem Gleichlauf des Alltags, wo Gott ja irgendwie da ist, aber irgendwo läuft vieles, ich sage mal, organisiert, geplant, aber nicht inspiriert. Und nun hat der Heilige Geist den Wunsch, Evangelisation nach vorn zu bringen, auch hier in Wittgensdorf. Er möchte Menschen rufen, und sagen manche, naja, also Bruder Rink, jetzt hauen wir nicht so doll auf den Schlamm. Es kann doch nun nicht jeder die Gabe der Evangelisation haben. Also da kann ich dir gleich mal eins sagen. Das wird überhaupt nicht vorausgesetzt, dass Evangelisation nur etwas für Leute ist, die die Gabe haben. Das habe ich noch nirgendwo gelesen. Den Missionsauftrag haben alle bekommen. Alle 12 Apostel, da wurde nicht einer entlassen, der was anderes machen durfte. Und vor kurzem hat man ja, glaube ich, in der Türkei das Grab des Apostels Bartholomäus, glaube ich, war das gefunden. Das heißt, der ist im Missionsdienst heimgegangen und dort hat man ihn begraben, woanders, wo er gearbeitet hat. So, Evangelisation, die Weitergabe der guten Botschaft ist etwas, das, wo jeder von uns einen Beitrag hat. Frage, was ist dein Beitrag zur Evangelisation? Wenn der Heilige Geist dein Leben erfüllt, will er dich einsetzen. Davon kannst du ganz fest ausgehen. Das ist seine Absicht, das ist in der Heiligen Schrift deutlich bezeugt. Und es kommt bloß noch darauf an, dass es auch passiert. Das ist kein Druck. Es geht ja nicht um Druck und jetzt müssen wir aber, es geht auch nicht um ein seelisch-menschliches, nun krampfhaftes Vorangehen. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass Gott unterwegs ist zu denen, die noch nicht glauben. Er selber, der Geist Gottes, arbeitet unter Leuten, die wir noch gar nicht erreichen. Einen Apostel Paulus, Entschuldigung, hatte niemand auf seiner Liste. Ich zweifle, ob für den überhaupt ein paar Leute gebetet haben, dass der sich bekehrt. Der war ja so weit weg. Den hatte keiner auf der Liste, aber Gott hatte ihn ganz oben drauf. Kann es sein, dass Gott Menschen auf der Liste hat, die bei uns nicht draufstehen? Und kann es weiterhin sein, dass der Geist Gottes genau dort ansetzt und sagt, ich möchte dein Programm schreiben, nicht du selber. Ich möchte dich einbeziehen in meine Arbeit, Evangelisation. Ist im Grunde genommen nichts weiter, als dass ich das Leben, das ich mit Gott führe, bezeuge. Und dass ich die Grundlagen meines Glaubens einfach bekenne an Stellen, wo mir das im Alltag möglich wird. Dass ich meinen Mund aufmache und mich abtauche in der Masse, damit es mir gut geht und ich mich keiner Kritik aussetze. Die Angst vor Kritik und vor irgendeiner komischen Reaktion der Leute ist nicht ein Zeichen für die Geisterfüllung, wo der Geist Gottes einen Menschen erfüllt. Da legt man, auch wenn es ein schwaches Zeugnis ist, dann legt man eins ab. Das wird zum Bedürfnis, zu sagen, ich habe hier eine Gebetserhörung gemacht, die möchte ich gerne bekennen. Das möchte ich gerne weitersagen, dass Menschen von Gott was erfahren. Das können kleinste Dinge sein. Ich habe von einem Mann gehört, der hat unter Menschenfressern gearbeitet in Neuguinea seiner Zeit, vor ein paar Jahrzehnten. Also der hat eine Story erzählt, der hat dort sozusagen seinen Dienst begonnen als Missionar und die Einheimischen haben überlegt, essen wir ihn gleich auf oder warten wir noch eine Weile. Und so hat er eine Karenzzeit bekommen und das wusste der gar nicht am Anfang, der kriegte gar nicht mit, die haben ihm geholfen seine Hütte zu bauen und der dachte, die sind aber nett hier. Dabei haben die sich unterhalten, essen wir ihn gleich auf oder warten wir noch eine Weile, denn die hatten dort in diesem Volk mal eine Prophezeiung gehabt von irgendjemandem, der sagte, es kommt mal eine Zeit, da kommen Leute zu euch mit einer weißen Haut und einer guten Botschaft. Ja, eine weiße Haut hatten die, aber die war auch blau oder grün, die haben also die Sachen für Haut gehalten. Und da sagten die einen, das sind die nicht, auf die wir warten, die können wir aufessen. Sagten die anderen, warte mal, aber so ein bisschen weiß sind die doch. Also auf dem Niveau bewegten sich die Gespräche. Und dieser Mann, der hat ganz viel Bekehrung dann dort erlebt. Ich habe ihn selber getroffen, ist mir ein lieber Bruder geworden. Und der erzählte, wie er sich bekehrt hat. Er hat in einer Firma gearbeitet, wo also einfache Leute mit ihm zusammengearbeitet haben. Einer dieser ganz einfachen Leute war ein Christ. Und der hat sich mal so ein bisschen merkwürdig benommen. Der hat so komisch durch die Zähne gepfiffen und so ein paar Eigenschaften gehabt, die, naja, so waren. Und dieser Christ, der gehörte zu einer Gemeinde, die hatten einen Straßeneinsatz gemacht. Und derjenige, der später Missionar geworden ist, war zu dem Zeitpunkt noch nicht bei Jesus und hat davon Wind bekommen und hat gesagt, Mensch, Gustav, oder wie er hieß, du hast auf der Straße missioniert. Und da wurde der ganz verlegen und kriegte kein Wort mehr raus. Diese Situation, ein Christ wurde verlegen und kriegte kein Wort raus, aber stand zu seinem Glauben, hat Gott benutzt, um einen Mann zum Glauben zu führen, der später unter Menschenfressern gearbeitet hat. Da würden viele vielleicht gar nicht hingehen wollen. Da habe ich gedacht, wie wichtig ist das kleine Zeugnis, wenn es noch so einfach ist und wenn mir sogar die Worte nicht einfallen, wenn ich das nicht so geschliffen hinkriege, wie wichtig ist das kleine Zeugnis? Das heißt, du hast gar keine Ahnung vorher, was Gott aus deinem kleinen Zeugnis machen möchte. Da kann Gewaltiges geschehen. Und deswegen ist die Treue im Kleinen so wichtig, nicht erst in großen Kategorien. Die Treue im Kleinen ist wichtig. Der Mann, der den Fürsten der Prediger Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, zum Glauben geführt hat, war ein ganz einfacher Laienprediger in irgendeiner Gemeinde. Der hat eine Predigt gehalten, die hat niemanden vom Hocker gerissen. Aber als der vorne stand und er sah den Spurgeon hinten sitzen, hat er gesagt, auch du da hinten, zeigte, glaube ich, sogar auf den, wenn ich mich jetzt nicht irre, blicke auf Jesus. Und da kam der zum Glauben. Dieser eine Mann, der hat vielleicht niemand anderen, ich weiß es nicht, zum Glauben geführt, aber den einen, den er zum Glauben geführt hat, der hat später Tausende zum Glauben geführt. An all diesen Tausenden, wo Spurgeon später gearbeitet hat, hat dieser einfache Bruder einen Anteil, weil er den kleinen Dienst nicht verachtet hat. Darauf kommt es an, dass ich das, was Jesus tut in meinem Leben, bezeuge. Und wenn es noch so unvollkommen ist, kann Gott was draus machen. Also, bezeugst du Jesus in deiner Umgebung? Gibst du die kleine Treue weiter? Das ist die Frage. Der Heilige Geist hat eine große Sehnsucht, eine riesengroße Sehnsucht, dass das Reich Gottes sich ausbreitet und nicht im Obersaal bleibt, wo die schon Gläubigen zusammenkommen. Das ist nicht seine Absicht gewesen. Er führt, wo er eine Gemeinde erfüllt, führt er die Gemeinde immer auch nach draußen. Und er hilft dabei, dass wir die inneren Schamgrenzen, das Schämen und die Ängste und was uns so blockiert, dass wir das überwinden. So, und selbst ein Mann wie Paulus brauchte das, der hat sehr oft darum gebeten, dass man für ihn im Gebet einsteht, dass ihm die Worte gegeben werden, wie er es brauchte. Und das war gar keine Floskel, sondern das war Paulus ein heiliger Ernst. Das fiel ihm wirklich nicht leicht. Das war, er schreibt in Epheser 6 am Ende ab Vers 18, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist, also unter der Leitung des Geistes, und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, jetzt kommt's, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue. Das Wort gegeben heißt, ich brauche eine Inspiration, eine Hilfe für den Augenblick, wo ich vor einer Chance zum Zeugnis stehe. Für diesen Augenblick brauche ich eine Hilfe von Gott, einen Freimut, eine Linie des Zeugnisses. Das ist so wichtig, dass wir das im Alltag nicht vergessen. Ich bin mal mit einer Frau in Bus gefahren. Ich hatte meine Busfahrt. Ich fahre ja nicht immer nur Auto. Deswegen bin ich manchmal auch pünktlich. Also ich bin im Bus gefahren und da quasselte eine neben mir. Die redete wie ein Buch. Ach, ich dachte an das Wort, das mal jemand gesagt hat, Frauen brauchen kein Thema, wenn sie reden. Das ist aber auch ein Vorurteil. Das habe ich so nicht gemeint. Aber die Frau redete wirklich wie ein Buch. Und ich war fertig, ich hatte einen anstrengenden Tag hinter mir und ich wollte in dem Bus, es war eine Stunde Busfahrt, eigentlich abruhen. Ich hatte einen schönen Platz und jetzt redet. Ich sage, lieber Gott, kannst du mir nicht helfen, dass ich hier irgendwie zur Ruhe finde? Und die redete und redete und redete über ihre Reisen nach Tunesien und sonst wohin. Und das war toll und da noch eine Reise und vorne eine Reise, hinten eine Reise, daneben eine Reise und morgen eine Reise. Ich war fix und foxy nach einer halben Stunde. Ich sage, was soll das nur werden? Und auf einmal begriff ich, auf einmal kam so ein Impuls des Geistes Gottes raus, der Frau musst du ein Zeugnis geben. Sag ich, na klasse, ich habe mich auf Ruhe eingestellt, jetzt ist ein Zeugnis dran, das hat mir überhaupt nicht gepasst. Und dann habe ich gesagt, ja, wie soll ich denn das machen? Ich kriege doch bei der Frau keinen Fuß in die Tür, die redet doch ohne Punkt und Komma. Und das sagt mir der Herr, pass auf, fahr eine Station weiter, sagst du immer besser. Fahr also eine Station weiter, dann steigst du aus und dann sagst du ihr das und das. Ich fuhr die eine Station weiter, als ich eigentlich wollte und musste, stieg aus und die wollte sich von mir verabschieden. Die hatte ein erleichtertes Herz, sie durfte endlich mal mit jemandem alles so besprechen, was sie so wollte. Und da habe ich ihr also dann gesagt, ich habe noch eine Reiseempfehlung für sie. Oh, eine Reise, was denn für eine Reise? Eine Reiseempfehlung, ich sage, die ist besonders wichtig. Was denn für eine Reise? Was denn für eine Reise? Und da sage ich ihr, na wissen Sie, ich meine eigentlich die letzte Reise. Das ist meine letzte Reise. Und da habe ich ihr vom Tod erzählt. Ich sage, wissen Sie, der Tod legt einen Menschen fest im Blick auf Gott. Und da gibt es zwei Ziele. Sehen Sie zu, dass auf der richtigen Seite ankommen. Und da habe ich noch ein paar Worte gesagt und bin abgehauen. Das war mein Zeugnis. Und ich weiß nicht, was es in ihrem Leben bewegt hat. Nicht immer kann ich das Ergebnis sehen. Aber es geht um ein Aussehen. Um ein Aussehen des guten Samens. Und ich weiß, dass Menschen reagieren. Wir hatten in einer Evangelisation Leute, die unmittelbar reagiert haben. Also der Heilige Geist braucht das Zeugnis deines Lebens. Und wenn es noch so klein ist, wer also darum bittet, dass der Heilige Geist ihn erfüllt, muss bitte auch damit rechnen, dass sich in Sachen Evangelisation dann etwas bewegen wird. Da wollte ich nochmal eine kleine Vorwarnung abgeben. Das ist die Natur des Heiligen Geistes, uns einzubinden in das Göttliche hinausgehen. Jesus geht hinaus und nimmt uns mit. Das nennt man Missio Dei in der Fachsprache der Missionswissenschaft. Und das zweite Gebiet, über das ich reden möchte, das ist, nach der Evangelisation kommt die Transformation. Es gibt ein zweites Operationsfeld des Heiligen Geistes, das ist die Verwandlung unseres Herzens. Der Geist Gottes hat das Interesse, den Charakter Jesu in unser Herz hineinzuarbeiten. Nun kann man sagen, naja, aber wir sind doch alles ganz verschiedene Typen, verschiedene Temperamente, wir können doch nur nicht alle gleich werden. Sollen wir auch gar nicht. Egal, welches Temperament du hast, welche Persönlichkeit du bist, Jesus möchte aus dir hervorleuchten. Das ist eine Art Leuchtreklame in der Nacht. Das heißt, er möchte unser Herz verwandeln. Und das ist ganz wesentlich. Viele Leute sind beschäftigt mit dem äußeren Leben. Wie läuft das mit der Rente? Wie ist mein Haus, meine Wohnung, mein Auto, mein Aussehen? Meine Stellung, meine Position? Was denken die anderen über mich und so? Unser Leben, die Konzentration unseres Lebens ist oft auf die äußeren Dinge ausgerichtet. Aber die Wahrheit ist, die tiefsten Veränderungen unseres Lebens fangen immer innen an, nicht außen. Das heißt, Jesus hat unser Herz beschrieben als einen Tempel. Wenn also jemand wiedergeboren ist, sein Leben Jesus übereignet hat, gleicht das Herz einem Tempel. Und die ganze Botschaft des Tempels, wie wir sie im Alten Bund lesen und im Neuen, spricht über unser Herz, über das, was Gott vorhat, in unserem Herzen zu verändern. Der Geist Gottes tritt also rein, wenn du ihn reinlässt. Also es ist leicht zu beten, Herr, erfülle mich mit deinem Geist. Ich wünsche euch, dass ihr das macht. Ich bin nur heute Abend hier, euch mitzuteilen, was dann kommt, damit niemand überrascht ist. Das zweite Thema ist nämlich die Transformation. Das heißt, der Geist Gottes tritt ein und sagt, so, dann wollen wir mal an die Arbeit gehen. Ich habe in meinem Leben schon ungefähr an 18 Wohnungen gelebt. Und das waren sehr unterschiedliche Erfahrungen. Und ich denke besonders gerne an Ägypten und die Hütten, die wir da so bewohnt haben. Ich weiß aber, dass ich in keine Wohnung eingezogen bin, die schon sauber war. Das heißt, man musste immer erst mal sauber machen, wenn man da neu reingeht. Im Ausland hat man mehr möblierte Wohnungen gemietet. Und da war ein Saubermachen dran. Dann hingen da irgendwelche Fratzen an der Wand, wo ich dem Vermieter sagte, die kommen bitte ab, die übernehme ich nicht. Irgendwelche afrikanischen Götzenfiguren, die habe ich erst mal rausgeschmissen. Also inneres und äußeres Reine machen war da angesagt. Bei manchen Wohnungen. Und wenn nun der Heilige Geist Wohnung bei uns nimmt, da ist er dankbar, dass er eingeladen wird, aber ihm gefällt da noch nicht alles, wie es da bei uns so zugeht. Er stöbert da ein bisschen rum bei dir, in der Wohnung deines Herzens. Und da findet er vielleicht so ein kleines, muffiges Eckchen der Bitterkeit. Da hat es irgendwo mal einen Konflikt gegeben, mit irgendjemandem hat sich gezofft, die Sache wurde abgeheftet, aber nicht aufgearbeitet. dann fing das an zu stinken im Leben. Es wurden verschiedene Bazillen dann hervorgebracht. Und immer wieder gibt es ein inneres Klima der Bitterkeit, der Selbstablehnung, der Anklage, des Verurteilens. Und da kommt der Heilige Geist zu dir und sagt, pass mal auf, das gehört bei dir gar nicht rein. Hast du schon gewusst? Bitterkeit ist nichts, an das du dich gewöhnen durftest. Dann geht er in eine andere Ecke, in einem anderen Zimmer, und da findet er doch so eine muffige Ecke des Selbstmitleides. Viele Menschen bedauern sich selber. Ich hatte ja nie eine richtige Chance im Leben. Und mein Elternhaus, egal wie lange das her ist, war auch nicht so wahnsinnig ideal. Da habe ich so viel mitgenommen, was mich irgendwie begrenzt und fehlgeprägt hat. Hätte ich doch ein besseres gehabt. Viele Leute baden sich im Selbstmitleid. Wir ahnen gar nicht, wie viele. Dann erlebst du, Mensch, ich erfülle mit meinem Leben nicht so die ganzen äußeren Erwartungen, die so an eine anerkannte Persönlichkeit herangetragen werden. Ich bleibe zurück hinter den Erwartungen anderer. Irgendwie komme ich nicht so richtig auf Touren mit meinem Leben. Meine Begabungen sind auch nicht so wahnsinnig im Interesse der Leute. Ich kriege wenig Lob. Ich fasse vieles an und kriege es nicht zu Ende oder wie auch immer. Mensch, ich bin irgendwie auch jemand, der im Leben nicht so ganz alles geschafft hat. Selbstmitleid. Dann sagt der Heilige Geist, pass mal auf, was du gar nicht brauchst in deinem Leben mit Gott ist Selbstmitleid. Das muss hier raus. Wie kriegt man denn Selbstmitleid los? Selbstmitleid hat immer Ursachen. Ich kann jetzt über diese Ursachen nicht reden, weil das ein anderes Thema wäre. Ich will nur einen einzigen Hinweis geben. Selbstmitleid hat oft was mit verletztem Stolz zu tun. Und da stell dir mal die Frage, wo ist meine Identität verletzt worden, das Bild, das ich von mir selber habe. Und dort möchte Jesus etwas reparieren. Er sagt, ich möchte, dass du in den Spiegel guckst und sagst, ja, dieses Leben, in dem ich gerade drin bin, das möchte ich gerne leben. Das bejahe ich, auch wenn es Einschränkungen gibt. Es gibt kein Leben ohne Einschränkungen. Überall haben wir Einschränkungen. Aber das Wunderbare ist, wo der Heilige Geist die Herrschaft über unser Herz gewinnt, finde ich auch ein Ja zu den Grenzen und eine Freude über den Möglichkeiten meines Lebens, die Gott in seinen Dienst stellt. Transformation nennt man das. Ich gewinne immer mehr Frieden in mir selber und dadurch werden Kräfte frei, die ich zum Dienst an anderen Menschen einsetzen kann. Je geklärter die Verhältnisse meines eigenen Herzens werden, umso mehr Dienstbefähigung wächst auf in meinem Leben. Das, was blockiert, sind die unbeantworteten Fragen des Lebens, die da so herumgeistern, die man so abheftet, die aber im Alltag, in der Innenschau meines Alltags, mich ganz stark befassen. Ich bin verletzt worden. Ich bin ignoriert worden. Ich habe mehr Traurigkeiten als Freuden in meinem Leben. Es gibt mehr Minus als Plus. Ich fühle mich gar nicht akzeptiert. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin überflüssig und sowas. Das möchte der Geist Gottes auf eine sehr liebevolle und, ich möchte sagen, sehr, sehr verständnisvolle Art herausschaffen aus der Wohnung deines Herzens. Und zwar bleibend. Er möchte, dass du ein Ja hast zu deinem Leben, zu deiner eigenen Geschichte, zu deiner Biografie und zu allen Brüchen, die möglicherweise darin enthalten sind. Also, ich finde das einfach klasse und ich muss an dieser Stelle einfach mal etwas sagen, was mich sehr bewegt hat. Wenn wir die biblischen Heroes uns angucken, die uns also so in der Bibel vorgestellt werden, was waren das für Persönlichkeiten? Da gibt es zum Beispiel den Abraham, der neigte zur Ungeduld und deshalb schlief er mit seiner Hausangestellten, um den lang ersehnten Erben zu bekommen. Seine eigene Frau gab er als Schwester aus, als es für ihn eng wurde. Und aus denen hat Gott den Vater aller derer, die da glauben, gemacht. Da gibt es den Isaak. Der war bereit, für einen guten Wildgulasch alle geistlichen Klarheiten über Bord zu werfen. Beim Verteilen des Erbsegens fragte der nicht nach Gott. Und wie hat Gott ihn benutzt? Jakob war ein Lügner und Betrügner, dem Cleverness mehr bedeutete als Gottes Furcht. Mose stotterte und war außerdem ein Mörder. David hatte seine Familie nicht im Griff, sodass er gegen einen seiner Söhne sogar zu Felde ziehen musste im Krieg. Ein echtes Hammerbeispiel für den Krieg der Generation. Rahab war eine Prostituierte, die den Kundschaftern von Jericho ein Versteck anbot. Kannst du dir vorstellen, wo die untergekommen sind, in welcher Szene? Jeremia war mindestens phasenweise depressiv und in den Augen vieler Leute viel zu jung und für den Job eines Propheten zu weich. Wie hat Gott ihn benutzt? Elia war suizidgefährdet. Jona kratzte die Kurve, sobald er den göttlichen Auftrag empfing. Petrus war ein Großmaul, der immer mehr sein wollte, als er tatsächlich auf die Waage brachte. Am Ende hat er den Herrn verleugnet. Paulus war behindert, er hatte den berühmten Pfahl im Fleisch. Zachäus war viel zu klein, um große Dinge bewegen zu können. Er war ein gewiefter Abzocker, der das Geld der Leute an sich riss, wie ein Magnet die Eisenspäne. Johannes Markus war ein klassisches Weichei, der im Falle von Gefahren sofort die Mücke machte. Nikodemus war ein selbstbewusster Intellektueller, bei dem trotz aller Bildung der Groschen nicht rutschte. Thomas war ein notorischer Zweifler. Martha ein Workaholic, während ihrer Schwester die Küchenarbeit sicher nicht erfunden hatte. Diese Art von Personal stellte Gott in seinen Dienst, um ihnen später die größten Aufgaben in seinem Reich anzuvertrauen. Frage: Warum sollte er das mit dir nicht auch schaffen? Das nennt man die Transformationsarbeit des Heiligen Geistes, der sagt, wenn du dein Leben nur unter meine Herrschaft stellst und die Mittel und Wege annimmst, die ich zum Einsatz bringe, dich drunter stellst, mache ich aus dir das Gleiche wie aus denen, von denen du in der Bibel liest. Das zu glauben, ist eine Entscheidung wert am heutigen Abend. Zu sagen, Jesus, ich glaube dir neu, dass das auch für mein Leben gilt, wie ausweglos die Sackgasse auch sein mag. Das dritte Thema des Heiligen Geistes, das nenne ich mal die Navigation. Die Navigation unseres Lebens. Das heißt, er möchte die Führung haben. Gott möchte in Entscheidungsprozesse hineinwirken, die in deinem Leben stattfinden. In kleinen wie in großen Dingen. Es gibt so einmalige Dinge wie die Partnerwahl, wie die Bekehrung. Und es gibt so Wegführungen, wo alles anders kommt. Wo er einfach sagt, ich habe eine Berufung, die durch meinen Heiligen Geist auf dich und auf dein Leben gelegt wird, von der du mit Sicherheit nur einen Bruchteil kennst. Das heißt, es gibt in deinem Leben ein Geheimnis. Du weißt nicht alles, was Gott noch mit dir vorhat. Das weißt du gar nicht. Es gibt ein Geheimnis, das Jesus schrittweise enthüllen möchte. Ich habe mit deinem Leben etwas vor. Und das ist mehr als Sonntag zur Kirche gehen, so wichtig das ist. Mehr als Gottesdienste erleben und irgendwo so im allgemeinen Stream so ein bisschen mitmischen. Das darf alles auch sein. Aber ich habe mit deinem Leben etwas vor. Du sollst es nicht einfach nur als Routine herunterreisen im Alltag. Ich möchte dich in einer bestimmten Funktion gebrauchen. Wir alle sind Glieder an dem einen Leib, das sagen wir ja. Es ist wie ein Körper, sagt die Gemeinde, ist wie ein Körper, sagt Paulus. Und wie es an meinem Körper auch ist, da ist nie nirgendwo ein nutzloses Glied. Es gibt nirgendwo einen Körperteil, auf den man mal einfach so verzichten kann. Natürlich ist es ein Unterschied, ob Sie den Blinddarm rausnehmen oder ein Bein abnehmen. Aber alle diese Körperteile haben eine Funktion. Und krank bin ich immer dann, wenn eine dieser Funktionen ausfällt. Und zur Gesundheit der Gemeinde, darum soll es an diesen Tagen auch gehen, zur Gesundheit des geistlichen Lebens der Gemeinde gehört, dass die Glieder ihre Funktion finden, ihre Rolle, die sie spielen sollen, ihren Dienst. Hier spielt die ganze Charismenbegabung eine Rolle. Also meinen Dienst erkenne ich zunächst einmal daran, dass ich mich frage, was habe ich für Gaben, was sagen denn die anderen von mir? Wie erleben mich denn die anderen? Die sehen meine Gaben manchmal viel besser, als ich meine sehe. Es gibt ja das berühmte Problem des falschen Vorbildes. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja? Jemand ist vielleicht ein guter Organisator, möchte aber gerne ein mitreisender Redner sein. Und nun versucht er sich immer um Reden und versäumt das Organisieren. Das geht schief. Da kommt sehr viel Frustration raus. Das heißt, wenn ich ein Vorbild habe, ein Ziel habe, muss das zu meinen Gaben passen, sonst verfehle ich das Ziel. Also ist es doch irgendwie wichtig, dass diese Zusammenhänge geklärt werden in einer Ortsgemeinde, dass nicht jeder irgendwie so nach Freiwilligkeitsprinzipien arbeitet, sondern dass ich herauskriege, wo gibt es eine Sendung über einer Person. Das ist übrigens das Geheimnis geistlicher Leitung, dass diese Zusammenhänge ernst genommen und in die Tat umgesetzt werden. Also der Heilige Geist ist jemand, der gewissermaßen neben Evangelisation und, ich sag mal, Transformation eben auch dahin führt zur Navigation des Lebens. Für mich hieß das, als ich mich zu Jesus wandte und ihm mein Leben übereignete, hieß das für mich erstmal, du wirst Pastor. Ach du, ich dachte, da, lieber Gott, kannst du dir nicht einen anderen suchen. Also ich hatte zu dieser Zeit den Eindruck von mir selber, ich bin nun lange genug weg, ich kann darüber frei reden, ich hatte den Eindruck von mir selber, der Ring, der kriegt keine 3 Sätze grammatikalisch einwandfrei geradeaus. Und zudem sagt Gott, geh mal los, ich hatte zu dieser Phase, in dieser Zeit meines Lebens eine Mobbing-Erfahrung hinter mir. Weißt du, was Mobbing ist? Wenn es jemanden in deinem Kollegenkreis oder Schülerkreis gibt, der alle gegen dich aufmischt. Das hatte ich gerade hinter mir und ich hatte so einen Hals. Und da sagt Gott, jetzt gehst du mal zu den Menschen und ich habe da eine Sendung für dich. Das war für mich sehr schwer zu glauben. Versteht ihr? Das entsprach gar nicht meiner momentanen Gefühlslage, meiner Erfahrung. Aber Gott fragt nicht nach deiner Gefühlslage, auch nicht nach deiner Erfahrung, sondern er hat eine davon unabhängige Absicht. Das müssen wir erst mal klar sehen. Gottes Pläne sind immer unabhängig von der momentanen Befindlichkeit. Die dürfen wir nicht überschätzen. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, wenn du das irgendwie hinkriegst, Jesus, ich bin bereit, aber... Und dann kam so die Führung. Später kam ich ins Ausland. Ich hatte immer den Eindruck, ich bin nicht so begabt im Sprachenlernen. Das sollen mal andere machen. Jetzt sollte ich da Arabisch lernen, verstehst du? Also alles Dinge, wo ich selber gesagt hätte, das kann ich nicht. Das hat Gott möglich gemacht. Und dabei habe ich ihn kennengelernt. Da habe ich gemerkt, Mensch, das ist ein Geheimnis, wo ich mein Leben nicht nur nach eigenen Prämissen herunterreiße, wo ich nicht nur meiner eigenen Erfahrung glaube, sondern einen Gott mich anvertraue, der einen Petrus beauftragen konnte, auf dem Wasser zu laufen, was der auch noch nie gemacht hatte. Wo ich diesem Gott in diesem Glauben folge, da werden Dinge möglich, die ich selber niemals in Erwägung gezogen hätte. Und genau das ist Glaube. Und Navigation heißt immer, die Gemeinde Jesu wird dazu angehalten, Glaubenswege zu gehen. Glaube heißt, ich bewege mich heraus aus dem engen Strickmuster meiner Erfahrungswerte, meiner inneren Selbsterfahrung und dem, was mir andere Leute so erzählt haben. Was dir andere Leute erzählt haben, kann falsch sein. Und was du von dir selber denkst, kann auch falsch sein. Muss es nicht, aber kann. Und deswegen sagt Jesus, wenn du mir dein Leben neu anvertraust, führe ich dich über diese Grenze hinaus. Ist doch herrlich. Mensch, das muss man ergreifen. diese Navigation. Ich sage zu meiner Frau immer, wenn ich irgendwo eine Fahrt mache, wie jetzt hier nach Wittgensdorf, sage ich zu mir selber immer, jeder Schlaffi braucht einen Navi, weil ich also ohne Navigator kaum richtig zum Ziel komme. Ich bin so ein Typ. Manche haben so eine Art eingebaute Landkarte im Kopf, zu dem gehöre ich nicht. Ich brauche immer so einen Navigator. Und das hilft mir unheimlich. Die Stimme ist zwar manchmal nervig, bitte beachten Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung und sowas. Aber ich komme an. Und der Heilige Geist möchte genau dasselbe tun. Also ist es für dich wichtig, einfach mal den Gedanken zuzulassen, sind meine Gewohnheiten, wie ich mich geistlich und menschlich bewerte, also ist das etwas, das von Gott kommt oder das seelisch-menschlichen Ursprungs ist? Und Jesus möchte, dass du in eine geistliche Perspektive über dein Leben eintrittst. Ich war mal in einer Rolle, da musste ich mich entscheiden zwischen einer lohnenden Ausbildung und einem Job in einer Gemeinde irgendwo in der Walachei, da wo nicht viel los war. Und da sagt Gott zu mir, jetzt gehst du in die Gemeinde. Sag ich, na klasse. Hätte ich mir doch denken können, dass Gott immer die mickrigen Wege für mich hat. Ich war sauer. Und da bin ich da hingegangen und ich habe die größten Erfahrungen mit ihm gemacht. Herrlich. Ich merke, wo wir uns im Gehorsam auf die Wege Gottes einlassen, fängt die Wüste an zu blühen. Das kannst du für dein Leben merken. Gott bringt Wüsten zum Blühen. Aber wer sich in die Gärten sehnt, wo alles schon blüht, wird vielleicht enttäuscht. Ich habe das sehr, sehr oft in meinem Leben erfahren, dass gerade die eigene Einschätzung korrigiert wurde von Gott. Ich bitte einfach mal, diesen Punkt zu beachten. Liefere Jesus doch bitte mal deine ganzen eigenen Einschätzungen aus. Lass die doch mal los. Dass du überhaupt empfangsbereit wirst für sein Reden. Eigene Einschätzungen können eine Blockade sein. Das vierte ganze Thema, also ich sage mal, wie Philippus in Apostelgeschichte 8 geführt wurde. Erst kommt ein Engel, dann starrt der Heilige Geist, halte dich zu diesem Wagen. Am Ende wurde er, ohne gefragt zu werden, weggenommen und er predigte plötzlich irgendwo. Da war der Geist Gottes ständig am Führen. Da war ständig Navigation da. Das ist herrlich. Diese himmlische Navigation im eigenen Leben zu erfahren. Ich besuchte mal eine Schwester und hatte die Gitarre dabei und wollte der eigentlich nochmal so ein Geburtstagslied singen und so. Es war in einer Gemeinde. Und die machte die Tür auf, weil sie mich nicht vermutete. Und die sagte zu mir, hätte ich gewusst, dass du draußen stehst, hätte ich dir nicht aufgemacht. Dachte ich, ne, wo bist du denn hier gelandet? Klasse. Dann gehe ich da rein und da kriege ich mit, wie sie gerade dabei war, sich vom Glauben zu verabschieden. Und da habe ich mit ihr gebetet und die kehrte um. Und wenige Zeit später starb sie. Es war eine Situation, die war navigiert von Gott. Ich konnte das gar nicht wissen. Ich fuhr mal im Zug und da hat mich ein Typ verwechselt. Das war lustig, du. Der sprach mich an und sagte, hallo. Naja, ich sagte auch hallo, weil ich dachte, der hat dich vielleicht irgendwo erlebt. Und jedenfalls hat er mich verwechselt mit irgendjemandem. Nach einer halben Stunde kriegte er damit, ich bin gar nicht der, welcher. Aber da waren wir schon so im Gespräch, dass man das Gespräch nicht mehr stoppen konnte. Und da wusste ich, dass es eine Lage von Gott vorbereitet. Da wusste ich, da muss ich das Evangelium sagen. Herrlich. Ich bin völlig ermüdet im Taxi gefahren, in Kairo damals, und wollte abruhen. Das geht mir manchmal einfach so. Ich bin einfach fertig auf dem Röhren und will einfach nur Ruhe haben. Und dann fing der Taxifahrer an, mich laufend anzuquatschen. Und ich dachte, meine Güte, kann der nicht endlich mal seine Klappe halten. Du, mich kotzt das ja an. Ich sage das ganz offen, so war das. Und während der so redete, ahnte ich schon, was kommt. Sag, lieber Herr, nun ist der Frieden dahin. Ich ahnte schon, was kommt. Nach der Dreiviertelfahrt guckt er mich an Ich erzählte über Jesus und so guckt er mich an und sagt, also wenn ich dich angucke, da habe ich fast den Eindruck, Jesus guckt mich an. Doch nicht, der hat ja gar keine Ahnung, was in mir los ist, du. Der weiß ja gar nicht, wie gerne ich hier abgeruht hätte. Das heißt, da lernte ich, es kommt nicht auf meine Befindlichkeit an, sondern auf mein Gehorsam. Gott kann auch mit einem schwachen Gefäß, das müde und kaputt ist, was anfangen, wenn wir nur gehorsam sind. Der hat mich dann später zu sich nach Hause eingeladen und wollte, dass ich für ihn und seine ganze Familie bete. Ich habe denen laufend Lebensübergabegebete vorgesprochen. Und der Ausgangspunkt war eine müde Taxifahrt, wo ich am liebsten abgeruht hätte. Versteht ihr, darum geht's. Darum geht's. Um diese Dimension der Navigation. Dann möchte ich das vierte Element nennen, was auch ein Operationsgebiet des Heiligen Geistes ist. Das ist die Kontemplation. Das ist ein Wort, das stammt eigentlich so ein bisschen aus einer klösterlichen Umgebung. Nun komme ich ja aus dem Schlieventhaus, wir sind auch eine Kommunität, da darf ich vielleicht auch mal ein paar Augenblicke etwas zur Kontemplation sagen. Kontemplation heißt nichts anderes, als dass ich die Gemeinschaft mit Gott suche. Nicht nur, dass er sich einmischt in mein Leben, sondern dass ich die Gemeinschaft mit Gott suche. Das ist irgendjemand, der sehr sympathisch und nett sein kann, aber es ist komisch, wenn jemand immer nur dann kommt, wenn er was braucht. Aber ein guter Freund ist jemand, der auch dann zu dir kommt, weil er einfach gern mit dir zusammen ist, oder? Und nicht, weil er nur was braucht. Und nun sagt die Heilige Schrift uns an vielen Stellen, dass Gott diese Sehnsucht hat nach einer Gemeinschaft mit uns. Er möchte gerne unsere Aufmerksamkeit haben. Er möchte deine Aufmerksamkeit haben. Die wird so oft gestört und abgelenkt durch alle möglichen Themen, das wissen wir alle. Kontemplation heißt, der Geist Gottes erweckt in mir die Sehnsucht nach tieferer Gemeinschaft mit Gott. Und dieses Suchen seiner Nähe, seines Redens, der Berührung durch ihn, geschieht auch, aber nicht nur in Lobpreiszeiten. Kontemplation ist eine Lebenshaltung. Ich suche die innere Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Und ich lasse mich am Sonntag beschenken und unter einen Segen stellen, dass die Kraft Gottes auch im Alltag bei mir ist. Wie mache ich das, Gott suchen? Also in meinem Leben ist das immer sehr vielfältig. Es gibt Zeiten, da spüre ich den Wunsch zu fasten. Fasten heißt bei mir, ich verzichte mal auf zwei Mahlzeiten. Ab und zu auch mal einen ganzen Tag. Ich mache das nicht mehr so ganz lange. Aber in diesen Zeiten, das suche ich Gott. Dann merke ich manchmal, er führt mich in die Beichte. Er führt mich an einen Punkt, wo ich mitten im Alltag weiß, ich muss etwas bekennen, damit ich das nicht mit mir rumschleppe. Beichte heißt Platz machen für Gott. Beichte heißt, dass Gott mehr Raum gewinnt in meinem inneren und äußeren Leben. Dass er nicht zur Randglosse jetzt mal abgeriegelt wird. So will Gott Platz haben in deinem Leben. Er will Raum haben. Er möchte sich in deinem Leben bewegen. Er hat Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dir. Kontemplation ist etwas ganz Fantastisches. Hanna, wir wissen das aus der Geschichte um die Geburt Jesu herum, diente dem Herrn mit Fasten und Beten. Es gibt ja auch in unserem Körper sichtbare Organe und es gibt verborgene Organe. Und es gibt im Reich Gottes sichtbare Dienste und es gibt verborgene Dienste. Aber bei allen, beim sichtbaren wie beim verborgenen Dienst, ist die Kontemplation die Basis und die Quelle. Dort wird die Alltagsprägung die mir so anhaftet wie der Staub der Straße, die wird sozusagen eingeordnet und Gott zeigt mir seine Nähe, er zeigt mir seine Wege, er ermutigt mich, er tröstet mich, er sagt mir, wie groß seine Liebe zu mir ist und wie bedeutungsvoll ich bin in seinen Augen. In all dem brauche ich die Heilige Schrift. Ich brauche das Reden des Geistes Gottes. Und ich darf ihn anbeten. Ich darf ihm sagen, was er mir bedeutet. Wo man sich nicht mehr sagt, was einem der andere bedeutet, da ist die Liebe erstorben. Stellt euch das mal in einer Ehe vor. Wenn in einer Ehe alles nur so runterorganisiert wird und keiner sagt mehr, du, ich mag das ganz doll, wie du dich um das Einrichten der Wohnung kümmerst oder wie du für die Familie sorgst oder wie du unser Leben organisierst oder wie, was auch immer da zu nennen ist, wo man sich nicht mehr sagt, wie wohl einem das tut, was der andere ist und macht, ist die Liebe kleingeschrieben. Die Liebe drängt immer zur Anerkennung. Wenn ich jemanden liebe, möchte ich ihm Anerkennung aussprechen. Und dasselbe gilt auch für unser Verhältnis zu Gott. Ich sage ihm also, weil ich ihn ja liebe, wie viel er mir bedeutet. Und ich sage ihm auch meine ganze Not, die ganze Not meines Herzens. Ich habe einfach Gemeinschaft mit ihm. Da muss es Räume geben, auch im Alltag. Ich finde das hochinteressant, wenn wir, ich lade jeden mal ein, Klagelieder 3 sich anzugucken zu Hause. In Klagelieder 3, im Alten Testament, da gibt es eine Stimmung, die ist gewaltig. Dort ist einer damit beschäftigt, im Grunde genommen sein ganzes Elend rauszurufen. Also die Verse 1 bis 19 sind voller Lasten. Das ist eine Alltagssprache, die nicht klarer sein könnte. Wer diese Verse liest, Klagelieder 3, 1 bis 19, der findet nur Klage. Und auf einmal schlägt das um. Und dann stehen so Worte wie, es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Da fragt man sich, wie ist das denn passiert? Wie konnte denn so ein Wechsel in der inneren Grundhaltung eines Menschen stattfinden? Die Antwort lautet, jemand hat die Nähe Gottes gesucht. Und wenn ich die Nähe Gottes suche, kann es sein, ich bin ganz belastet. Meine Kinder haben mich traurig gemacht. Meine Arbeit wackelt. Ich muss ein Haus abzahlen und weiß nicht, wo ich morgen Arbeit habe. Ich habe eine Pleite meiner Firma erlebt. Ich bin einfach unglücklich über das Verhältnis zu bestimmten Leuten in meiner Gemeinde. Also ich habe irgendwie Lasten in meinem Leben. Aber Kontemplation heißt, ich trage das zu Gott. Ich bleibe damit nicht alleine. Ich eröffne damit das Gespräch zu Gott. Es ist übrigens ein großer Unterschied, ob man klagt oder anklagt. Anklage ist immer auch Beschuldigung. Aber Klage heißt, ich verbalisiere meine Last. Und dann passiert es, wenn ich das zu Gott hintrage, dass auf einmal sich der Himmel einmischt und auf einmal merke ich, wie sich in meinem Herzen was ändert. Es ist, als wenn ich neue Glaubenskraft empfange, als wenn der innere Mensch aufgerichtet wird, als wenn ich spüre, der Geist Gottes nimmt die Lasten ab und er schenkt mir einen neuen inneren Stand des Glaubens. Und mein Gebet verändert sich plötzlich. Ich kann ganz anders beten. Ich sehe die Hilfe Gottes wieder kommen. Ich sehe die Macht Gottes. Ich werde getröstet im Anblick der Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Das ist etwas, das der Heilige Geist immer möchte in unserem Leben. Auch mitten im Alltag. Ja, und das letzte Thema, was ich nennen möchte, was auch dazu gehört, das ist die Inkorporation. Jesus möchte, dass wir zu einem Leib zusammengeschlossen werden. Dass eine Gemeinde zu einer inneren Einheit findet. Einheit heißt nicht Einerleiheit. sondern Einheit heißt, dass wir in der Vielfalt, da sind alle Spannungen mit drin, Arbeitsspannungen, die es geben muss, dass wir aber in dieser Weise so verbunden werden, dass die Dankbarkeit füreinander ganz groß wird. Er führt uns zur Einheit. Und die Basis dieses Weges, die finden wir zum Beispiel im Philipperbrief geschrieben. Ein jeder von euch sei so gesinnt, wie es Jesus Christus auch war, heißt es dort. Und vorher heißt es, so macht meine Freude, Philipper 2, Vers 2, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt und so weiter. Tut nichts, also nicht das meiste, sondern tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Voll Geistes sein heißt, dass der Geist Gottes mir den Respekt und die Anerkennung für die Brüder und Schwestern übereignet. Obwohl sie genau wie ich auch unvollkommene Leute sind. Der Respekt und die Anerkennung wachsen auf. Wir werden in unserer Gemeinschaftsfähigkeit von Gottes Geist inspiriert. Gemeinschaft ist nicht die Gemeinschaft der Gleichgesinnten und der Gleichartigen, der Ähnlichen, sondern ist die Gemeinschaft derer, die berufen sind zu einem Werk. Wir leben heute in einer Zeit, wo der Erlebnisfaktor sehr stark betont wird. Aber in der Heiligen Schrift geht es nicht zuerst um Erlebnisse, sondern um die Ausbreitung des Reiches Gottes. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Da steht nicht mein Erlebnis im Mittelpunkt, sondern meine Funktion und mein Dienst im Rahmen der Pläne Gottes. Und dort möchte er mit mir hin unterwegs sein. Und ich will mal was sagen. Wenn ich diese ganzen 5 Bereiche zusammennehme, dann merke ich, Gott hat viel vor. Voll Heiligen Geistes werden heißt, dass es mindestens auf diesen 5 Bereichen eine Veränderung in meinem Leben gibt. Wenn ich mir die Evangelisation anschaue, dann ist es so, wer sich an die Botschaft vom Kreuz gewöhnt hat, muss erfahren, dass sein geistiges Leben gewöhnlich wird. Der Dienst der Evangelisation ist nie nur nach außen gerichtet, sondern immer nach innen. Was gehört denn zur Bekehrung eines Menschen? Zur Bekehrung eines Menschen gehört Buße, Taufe, also Leben im Bund der Taufe, Geist, also Leben im Geist und Gemeinde. Alle diese 4 Elemente, die eine Bekehrung ausmachen, die können in meinem Leben verblassen. Die Buße kann verblassen, der Taufbund kann verblassen, das Leben im Geist kann verblassen, meine Gemeindebeziehung kann verblassen. Und damit das nicht passiert, brauchen wir die Evangelisation, zumal auch die Freude an Gott, die Freude des Glaubens ganz neu erweckt wird. So, wir brauchen die Transformation, die Verwandlung des Inneren, weil wir sonst gar keinen Fortschritt erleben. Wir bleiben stehen, wir treten auf der Stelle. Jesus möchte Veränderung im Charakter, in der Haltung, in der Ausrichtung meines Lebens. Und das ist ein ganz, ganz wesentliches. Es gibt die Navigation. Du sollst ein geführtes, von Gott geführtes Leben führen. Nicht wahr? Das ist ganz klar im Epheserbrief ausgesprochen, wo es heißt, dass wir gemacht sind, geschaffen sind in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Es gibt also im Himmel einen Plan, eine Partitur, die da geschrieben ist. Und in die sollen wir hineingeholt werden. Das gilt für jeden Christen. Es gibt die Kontemplation, die Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel, mit dem dreieinigen Gott im Alltag. Und die Inkorporation, wo ich meinen Platz am Leibe Jesu einnehme, wo ich andere Dienste an mir geschehen lasse, wo der Stolz nicht länger verhindern darf, dass andere Brüder und Schwestern mir dienen und dass ich ihnen diene, dass Verletzungen nicht länger verhindern dürfen, dass gegenseitiger Dienst erfolgt, dass Bitterkeit und Kleinglaube nicht länger verhindern dürfen, dass wir uns gegenseitig dienen, das alles ist in Kooperation. Ich komme in ein, der Organismus des Miteinanders wird lebendig gemacht. Und das ist ein Leben im Heiligen Geist. Dazu braucht es die Heilige Schrift. Und ich brauche eine Offenheit zum Geist Gottes. Wort und Geist wirken zusammen. Und nun ist es so, dass diese Dinge alle nicht von alleine passieren. Aber, und damit möchte ich das abschließen, wir werden im Epheserbrief aufgefordert, um das Erfülltwerden mit Heiligem Geist zu bitten. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Epheser 5, Vers 17, dann kommt Vers 18. Sauft euch nicht voll Wein und so weiter, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Lasst euch vom Geist erfüllen. Das ist eine Angelegenheit, die nicht nur einmal passiert in unserem Leben, die immer wieder passiert. Es gibt ein Getauftwerden mit dem Geist, das ist ein erstmaliges Ausgestattetsein im Rahmen der Bekehrung. Und es gibt viele Erfüllungen. Und nun ist es so, dass wir nicht zurückbleiben sollen hinter den Führungen und Wegen Gottes. Es gibt ein Zurückbleiben hinter dem, was Gott eigentlich vorhat. Und damit dieses nicht geschieht, braucht es den Prozess einer Öffnung meines Lebens für die Dimension des Heiligen Geistes. Nun dürfen wir damit rechnen, wenn Gott Liebe ist, ist der Heilige Geist auch ein Geist der Liebe ist. Er nimmt mich ganz an, und er trägt die Liebe Gottes in mein Herz. Aber wenn das klar ist, dass ich ganz angenommen und ganz geliebt bin, dann stellt er auch sehr viele Schwierigkeiten und Nöte im Leben in seinen Dienst. Mein Versagen, Enttäuschungen stellt er in seinen Dienst. Und alles, was ich ihm an Brüchen und negativen Erfahrungen ausliefere, macht er zu einem Instrument des Dienstes, wo ich erlebe, wie meine Verletzungen heilen, wo ich das erfahre, werde ich ein Mensch, der andere Leute, die auch ihre Verletzungen haben, begleiten kann. Wo ich Hilfe durch Seelsorge erfahre, werde ich ein Mensch, der anderen Leuten Mut zur Seelsorge macht. Wo ich Hilfe erlebe, dadurch, dass Brüder und Schwestern sich um mich kümmern, werde ich mich auch um wieder andere kümmern. Nur dass, wenn das geistliche Leben normal ist, steckt es an. Wo der Heilige Geist präsent ist, hat Gleichgültigkeit keinen Platz. Sein Unding. Aber wo wir Gleichgültigkeit merken, eine gewisse lass mich in Ruhe Mentalität oder ein aufgegeben haben, ein nicht mehr mit Erwartungen und Veränderungen rechnen, dort braucht es das Erfülltwerden mit Heiligem Geist. Überall dort, wo ich Gottes Hand nicht mehr sehe, nur noch innermenschlich denke, brauchen wir den Heiligen Geist. Und nun heißt es, wie viel mehr wird er denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Damit komme ich zum Punkt, zum Schlusspunkt. Ich möchte heute von Herzen dazu Mut machen, dass wir um dieses Erfülltwerden mit Heiligem Geist bitten, auch an diesen Tagen, nicht nur heute Abend, dass wir für uns bitten, für die Gemeinde bitten und dass wir sagen, Heiliger Geist, Jesus, ich traue dir zu, dass du deinen Geist benutzt, um mich über die Grenzen hinauszuführen, die meinen Glauben und überhaupt meinen geistlichen Weg einfrieren. Du führst mich über Grenzen, die ich alleine nicht überwinden kann. Aber ich fange an, das zu glauben und dir zu vertrauen und ich liefere dir mein Leben neu aus. Das Problem der Routine in geistlichen Angelegenheiten. Das Problem der Routine ist, dass man in der Vergangenheit mal tolle Erfahrungen mit Jesus gemacht hat, die aber heute nicht mehr lebendig sind. Ich lebe im Rückspiegel. Im Heute, Hier und Jetzt habe ich keinen frischen Glauben. Und Routine heißt, ich merke das gar nicht. Ich kriege das gar nicht mit. Aber der Geist Gottes ist voller Liebe. Er sagt, ich nehme dich mit in die Räume und Dienste und Wege und Veränderungsprozesse, die Gott mit dir vorhat. Und ich sage das deswegen, weil diese Wege eine ganz große Ermutigung sind. Da gibt es wirklich Hoffnung für unser Leben und für diejenigen, denen wir dienen dürfen. Es gibt eine echte Hoffnung. Und deswegen müssen wir die Erstarrungen Jesus ausliefern. Da, wo ich nicht mehr glaube, wo ich bei meinem Bruder, meiner Schwester keine Veränderung mehr erwarte, wo ich Veränderung in der Gemeinde nicht mehr erwarte, weil so viele Enttäuschungen drauf liegen. Alles das muss Jesus neu ausgeliefert werden. Und das möchte er in diesen Tagen vielleicht tun. Ich gehe einfach mal mit einer ganz positiven Erwartung in diese Zeit. Und egal, ob du gerade einen Streit hinter dir hast und dich irgendwie zerrupft und zerrissen fühlst oder gerade eine gute Phase hinter dir hast, ganz egal, es geht nie um deine Selbsteinschätzung und es geht auch um meine Selbsteinschätzung nicht. Es geht nie um unsere Befindlichkeiten. Das Wirken Gottes existiert immer jenseits unserer Selbsteinschätzungen und unserer Befindlichkeiten. Und wenn wir das annehmen können, dann führt der Herr über die Grenze. Dann kann auch eine kaputte Ehe wieder gerettet werden, wo alles abgefahren ist. Da kann es Versöhnungsprozesse in der Tiefe des Herzens geben. Und ich würde mich freuen, wenn wir an diesem Abend jetzt doch noch in dieser Weise miteinander beten könnten. Da es schon ein bisschen Zeit ist, würde ich vorschlagen, ich spreche ein Gebet. Wir haben in den morgigen Tag auch noch bestimmt eine Zeit, wo wir miteinander und gemeinsam beten können. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du uns Mut machst durch dein Wort. Dass du uns abholst. Dass deine Liebe sowas von feststeht. Und dass du hineinkommst in den innersten Bereich des Herzens. Dass du unser Leben in Bewegung bringst. Und dass du verrenkte Glieder wieder einrenkst. Dass du neuen Glauben entzündest in unserem Herzen. Dass die Leidenschaft für dich und deine Wege ganz neu aufleuchtet und entzündet wird in unserem Herzen. Dass du mit deiner Gegenwart uns beschenkst. Jesus, wir können nichts ohne dich. Und wir bitten dich einfach, dass du dich in diesen Tagen unter uns bewegst. Dass wir Klarheiten gewinnen. Dass hier nicht nur irgendwelche Dinge ausgesprochen werden, die wir als unerreichbare Ideale ansehen. Sondern dass du zu uns kommst, Heiliger Geist. Jesus, wir bitten dich wirklich inständig darum, erbarme dich unser. Kehr bei uns aus und kehr bei uns ein. Nimm heraus, was dich behindert. Gib uns einen geöffneten Blick für Grenzen und Hindernisse, die wir ablegen dürfen. Und nimm uns an deine Hand, nimm uns an die Hand, dass wir jeden Schritt von dir unmittelbar anfangen. Danke, dass du sehr viel Trost für uns bereithältst. Sehr viel Liebe und Gemeinschaft. aber dass du auch auf Veränderungen hinwirkst. Öffne du unser Leben und gib, dass deine Kräfte, dass deine Gnaden uns neu mitgegeben werden. Willst du uns nicht wieder beleben, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Diese erlösende Freude über die Gemeinschaft mit dir, um die bitten wir. Du bist und bleibst der Erlöser, Jesus. So komm du neu zu uns. Erfülle deinen Tempel, die Gemeinde. Und erwecke du das Leben aus Gott, sodass wir wieder einstimmen in den Kurs, zu dem du hin unterwegs bist. Danke, dass wir offen sein dürfen vor dir. So segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich möchte Sie bitten, dass Sie doch an diesem Wochenende sensibel hören. Und wo Jesus was aufs Herz legt, dann ist es wichtig, schnell gehorsam zu sein. Sei es, dass etwas in der Seelsorge ausgesprochen werden sollte. Sei es eine Beichte. Sei es eine Entschuldigung. Sei es eine innere Herzensentscheidung, die zu treffen ist. Oder sei es noch etwas ganz anderes. Bitte, das ist eine Ermutigung. Finney hat mal gesagt, schneller Gehorsam gegen jede erkannte Wahrheit ist die innere Dynamik geistlichen Lebens. Schneller Gehorsam gegenüber jeder erkannten Wahrheit. Das ist mir ganz wichtig, weil ich persönlich damit rechne, da wo wir Jesus einladen, wird er kommen. Und es werden sich Dinge bewegen, die er selber auswählt. Wichtig ist nur, dass wir einen Blick dafür gewinnen und uns diesen Impulsen gegenüber öffnen. Gut.